Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti.
Und mit Kai Sarabi. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Na, du junger Hüpfer. Du stehst ja wohl in der Blüte deines Lebens.
Das würde ich auch sagen. Das ist auch schon eine ganze Weile so.
Also ich bin auch... wie geht denn das jetzt? Oh Gott, das ist nämlich wirklich so schrecklich, weil das ist ja eine Folge übers Altern oder das Alter. Das habt ihr ja schon in dem Titel gesehen. Und ich bin auf jeden Fall aus dieser Generation, die versucht, bei jeder Gelegenheit zu vertuschen, wie alt ich eigentlich wirklich bin. Ist das jetzt so eine Folge, wo wir das sagen müssen?
Sag doch einfach, zum wievielten Mal du 20 geworden bist dieses Jahr.
Oh Gott, siehst du, dazu müsste ich auch noch ganz gut rechnen können. Das funktioniert auch nicht. Ich bin älter als Kais, 10 Jahre, 13 Jahre. 12 Jahre, jetzt können wir es nicht mehr ausrechnen so schnell, 13 glaube ich. Und du bist also 13 Jahre jünger. Sind wir unterschiedliche Generationen?
Ja, ich glaube schon.
Okay, gut. Das habt ihr bestimmt auch in den letzten Podcasts schon festgestellt, dass es da natürlich so einen Unterschied gibt zwischen uns beiden. Aber wir reden natürlich nicht selbstreferenziell übers Alter, aber uns hat uns schon interessiert, warum das so ein Thema wurde und wie wir selber damit umgehen als Gesellschaft, aber auch als Menschen. Warum, Kais?
Ja, warum eigentlich?
Wegen dem alten Mann.
Wegen dem alten Mann, der noch an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika steht, Joe Biden, der jetzt um eine zweite Amtszeit als Präsident kandidiert und der deutliche Anzeichen des Alterns zeigt. Bei einem Interview mit George Stephanopoulos vom Fernsehsender ABC und aber auch in der Debatte mit Donald Trump. Genau, da hat er halt auch einige Aussetzer sich geleistet, was dazu geführt hat, dass viele in der US-Politik sich extreme Sorgen darum machen, ob Joe Biden nicht vielleicht sehr viel zu alt ist für diesen Job mit über 80 und ob es nicht ein Jüngerer machen sollte. Und die Stimmen mehren sich, dass er von seiner Kandidatur zurücktreten sollte.
Ja, und lustigerweise wird dann auch darüber geredet, ob der sein sehr jugendlicher Herausforderer, Trump, der möglicherweise, deswegen ist umso leichter,
ich glaub, der ist das nur Rennen 4 Jahre zu jünger,
ja,
oder?
Eben, genau. Das ist ja, also die sind näher beieinander als wir beide und wir immerhin hosten einen erfolgreichen Podcast. Aber es ist tatsächlich interessant, weil es auf jeden Fall allen jetzt oft mal auffällt, dass Joe Biden 81 ist. Der wird dieses Jahr sogar noch 82 Jahre alt. Und als das Alter wird plötzlich zu so einem großen Thema, aus politischen Gründen natürlich, aber wir finden eben auch aus gesellschaftlichen Gründen, weil rüstige Rentner fanden wir bisher sonst immer ganz gut. Leute, die sich noch an der Gesellschaft beteiligen. Aber in diesem Fall gucken wir doch jetzt skeptisch auf den ein oder anderen Stolperer und auf die ein oder andere seltsame Erklärung. Nils Marquardt hat auch darüber nachgedacht. Er ist Redakteur im neuen Ressort der Zeit, das den Titel trägt Politisches Feuilleton. Sowas Ähnliches haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur übrigens auch. Läuft immer morgens in Studio 9, aber das Politische Feuilleton der Zeit ist ganz neu. Hallo Nils Marquardt.
Hallo, freue mich.
Diese Sache mit diesem Alter, wir haben jetzt schon ein bisschen so hier vor uns hingeredet, warum wir das interessant finden. Ab wann bist du darauf eingestiegen, dir wirklich ernsthaft auch Gedanken zu machen, dass Joe Biden so alt ist, wie er alt ist? Weil wir wissen es ja schon lange. Plötzlich aber ist es zum Thema geworden. Warum?
Ja, ich meine, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, diese Debatte mit Trump und Biden, die war, glaube ich, wirklich so ein Game Changer, wie wir Mover und Shaker sagen. Aber es hat sich natürlich irgendwie vorher schon angedeutet. Also ich meine, es gab ja schon noch in seiner ersten Amtszeit immer wieder diese Clips, die manchmal sozusagen auch einfach sehr unvorteilhaft irgendwie geschnitten waren und so, und oder wo es vielleicht auch gar nicht jetzt ein authentisches Zeugnis davon war, dass Biden jetzt irgendwie zu alt ist. Aber die Debatte gab es natürlich irgendwie schon relativ lange. Und jetzt ist es natürlich nochmal sehr deutlich geworden, nicht zuletzt, weil ja jetzt gerade selbst George Clooney, der ja irgendwie großer Spendensammler für die Demokratische Partei ist, jetzt ja in der New York Times sich quasi Biden aufgefordert hat, dass er doch jetzt bitte zurücktreten solle von der Kandidatur. Und das ist jetzt natürlich so ein Punkt, wo man quasi nicht mehr eigentlich hinter zurückkommt, zumal Clooney im Prinzip, so also macht es zumindest den Eindruck, also es wirkt so ein bisschen, als ob er da auch irgendwie vorgeschickt ist vom Partei-Establishment, weil er da irgendwie so sagt, naja, also mit allen Gouverneuren und Senatoren und so, mit denen er spricht, die würden das auch sagen, dass er jetzt einfach zu alt ist. Und das, also ich glaube sozusagen, das lässt sich dann auch nicht mehr einfangen.
Ich will Clooney nur mit einem Satz zitieren, weil ich das interessant finde. Der sagt nämlich in seinem Text in der New York Times, die Leute müssen aufhören zu versuchen, uns zu erzählen, dass 51 Millionen Leute nicht gesehen haben, was sie da gerade gesehen haben. Und das finde ich, da bringt ja was auf den Punkt, dass man sich irgendwie so ein bisschen vorsichtig nur an diese Ausfälle von Biden ja herangetraut hat, weil es irgendwie, es ist ein bisschen übergriffig und gleichzeitig konnte immer gekontert werden mit, naja, der ist erkältet, der hat Jetlag. Also das darf nicht verwirrt, man darf nicht dazu sagen, der ist vielleicht verwirrt oder dement oder hat vielleicht Parkinson, also es darf nicht pathologisiert werden. Aber Tatsache, hat man einen alten Mann gesehen und George Clooney wirbt jetzt eben auch dafür, dass man das auch vielleicht mal sagen darf, so verstehe ich zumindest diesen Text, dass man anders über das Alter dieses Präsidentschaftskandidaten spricht als bisher.
Also würde ich auch sagen, also weil man ja auch wirklich sagen muss, es ist eben auch, also der Anspruch an US-Präsidenten ist eben einfach dann so speziell, dass man das irgendwie sozusagen aus Höflichkeitsgründen da nicht ausklammern kann. So, und ich glaube, was man ja da auch sieht, also das, was Clooney damit ja implizit auch sagt, ist ja, dass, wenn man US-Präsident ist, sozusagen, man hat keine Anpassungs- sozusagen Spielraum, weil wenn man jetzt über Leute redet, die irgendwie älter werden, das, was ja in der Regel passiert, ist ja sozusagen so ein Anpassungsprozess, ne? Also man irgendwie, weiß nicht, geht nicht mehr so weit, man irgendwie schläft nicht mehr so wenig und so weiter. Also man kann sich irgendwie, also man passt sich irgendwie an, es gibt ja sogar dieses Wohlbefindensparadox, also indem man sozusagen die Ansprüche senkt, wird man dann irgendwie teilweise sogar auch glücklicher, weil man irgendwie nicht mehr alles machen muss und so weiter. Und sozusagen individuell mag das natürlich auch stimmen, nur das Problem ist halt sozusagen als US-Präsident, gerade in der sogenannten Multikrise, ist ja eher das Gegenteil der Fall, also dass die Ansprüche noch höher werden und sozusagen in der Hinsicht klafft das dann sozusagen auseinander. Und ich glaube, da hat er natürlich recht, wenn man sagt, okay, man darf da jetzt auch keine falsche Zurückhaltung haben, wenn es jetzt eben um diesen spezifischen Fall des US-Präsidenten geht.
Ich finde das ja so spannend, dass Joe Biden ja ganz lange so wirkte als wie die risikoscheue Alternative zu einem neuen Kandidaten. Und dass er ausgerechnet jetzt, ist vielleicht ein bisschen zugespitztes Bild, aber so eine tickende Zeitbombe wird, wo man sich fragt, so okay, wann kommt der erste Totalausfall? Und das, also dass er eigentlich für so eine risikoscheue Gesellschaft steht, die so am Bewährten festhalten will unbedingt, und dass das jetzt aber einfach nicht mehr zu funktionieren scheint, das finde ich irgendwie sehr interessant daran.
Das ist ja genau das, was so mitläuft, dass man jetzt auf einmal ihn anders anschaut, weil man wartet, was jetzt passiert. Also wann wieder so ein Moment auftritt, der dann hinterher medial ausgeschlachtet werden kann. Und das hat ja auch was fast Zynisches und Sensationistisches. Und dann eben ja auch wirklich, dann glaube ich, ab irgendeinem Zeitpunkt wird das auch, glaube ich, relativ unmenschlich, was dann geschieht. Ne? Also das Internet ist erbarmungslos und jeder Fehltritt, jede falsche Bewegung, die wird jetzt schon rausgesucht und nochmal analysiert von allen Seiten. Aber das wird ja schlimmer. Also die tickende Zeitbombe, finde ich ein ganz gutes Bild.
Total, also weil das natürlich auch, also das muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, dass der mediale Kontext natürlich auch im Vergleich sozusagen zu früheren Politikern natürlich ein total anderer ist, ne? Weil es ist natürlich einerseits richtig, worauf ja auch manchmal hingewiesen wird und wo Biden ja auch selbst darauf hinweist, ne, dass er die Erfahrung hat und so weiter. Und das war natürlich auch immer ein gewisses Argument in der Politik. Also ne, Konrad Adenauer war Bundeskanzler mit 87 noch so. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Medienwelt gewesen. Also ich habe jetzt gerade irgendwie im Economist gelesen, dass Churchill 1953 irgendwie einen Schlaganfall gekriegt hat, als er Premier war. Und das ist erstmal gar nicht aufgefallen, das klingt ja so zynisch, aber es war so ein bisschen flapsig formuliert, aber es ist offensichtlich so, dass, weil Churchill ja bekanntermaßen, sagen wir mal, eine starke Affinität zu hochprozentigem Alkohol hatte, ist das sozusagen nicht so richtig aufgefallen im ersten Moment. Und er hat dann 2 Jahre noch weiter regiert mit Schlaganfall. Also de facto dann irgendwie sein glaube ich, Schwiegersohn, der irgendwie sein Sekretär war. Aber das sozusagen war natürlich auch möglich, weil das irgendwie eine andere Medienwelt war. So, und sozusagen in einem Kontext, wo tatsächlich Politik extrem stark über Bilder funktioniert und Social Media sozusagen jeden Clip immer wieder reproduziert, ist dieser Druck, der auf beiden dann da lastet, natürlich wirklich unmenschlich. Also sozusagen, man wartet ja tatsächlich nur auf den nächsten. Auf den nächsten Fauxpas und dann nochmal zu George Clooney zurückzukommen, dann starten ja auch gewisse Prozesse, weil ich meine, was Clooney ja auch, also Clooney sagt, okay, es geht hier ums Alter Aber was in diesem Text auch deutlich wird, es geht halt vor allem ums Geld. Also Clooney ist halt Spendensammler für die Demokraten. Und in dem Moment, wo der Glaube schwindet, dass Biden das wirklich schafft, dann springen natürlich auch die Geldgeber ab, die wir wissen, ja, für so einen amerikanischen Wahlkampf irgendwie sehr zentral sind. Und das ist ja nochmal so ein Extrafaktor, der jetzt bei der US-Politik dazukommt, dass man dann sozusagen auch so eine finanzielle Kettenreaktion in Gang setzt ab einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, das passiert halt auch mehr oder weniger gerade.
Was ist denn eigentlich, das, vielleicht kann man das an dem Beispiel Biden doch ganz gut festmachen, um einen kleinen Schritt aus den ganz harten politischen Zusammenhängen rauszutreten. Was ist denn eigentlich, also wann ist denn jemand alt? Gerade wird ja versucht, das über so Diagnosen rauszufinden. Ne? Was ist denn schon kaputt in ihm? Also was geht denn schon nicht mehr? Und möglicherweise aber wird es halt so sein, dass er halt diese eine oder die andere Sache eben einfach nicht hat. Aber trotzdem ist er ein alter Mann. Und wir sind ja die ganze Zeit dabei, uns, glaube ich, auch ab jungen Jahren, vielleicht sogar auch schon du, Kais, und du, Nils, zu orientieren, was jetzt altersangemessen ist oder wie viel Zeit man vielleicht noch hat oder wie alt man ist und so weiter. Und in dem Fall dachte ich, was ist denn jetzt alt sein? Also behäbig sein, irgendwie sich nicht mehr so gut bewegen können. Okay, aber was ist das eigentlich, über das man in Wirklichkeit spricht, wenn man darüber spricht, kann der das eigentlich noch leisten? Also solange es keine Diagnose gibt, was machen wir denn? Es gibt ja keine Diagnose alt, oder doch?
Diagnose alt, finde ich. Das alt. Klingt wie so ein Spiegeltitel.
Ja, genau. Oder ein neuer Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Diagnose alt.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die ist deshalb so schwer zu beantworten, weil wir, glaube ich, mehr denn je so eine extrem starkes, selbstreflexives Verhältnis zum Altern haben. Also ich meine, generell ist der Mensch ja sowieso das einzige Lebewesen, das sich quasi über diesen Prozess des Alterns nachdenken kann. Und ich glaube, das passiert tatsächlich intensiver denn je und vor allem früher denn je. Also ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Szene aus Friends, wo Chandler da sitzt und irgendwie sagt, ah ja, er wäre jetzt auch nicht mehr 21, sondern ich glaube irgendwie 29 oder 31 und er würde jetzt sozusagen nur noch irgendwie in einem Sessel sitzen wollen und einfach nicht mehr so rausgehen und so weiter. Und sowas gibt's auch so ganz, also meiner Beobachtung nach ganz viel so auf Instagram zum Beispiel, so irgendwie so Comedy-Clips, wo es irgendwie sehr darum geht, also was man in den 30ern alles nicht mehr kann, also dass dann der Kater irgendwie ganz mörderisch wird und weiß nicht, man anfängt, wie sein eigener Vater oder seine eigene Mutter zu werden und so.
Oh Gott.
Und es gibt sozusagen so halb komödiantisch, glaube ich, so einen extrem starken selbstreflexiven Bezug und das permanente, quasi so eine Beobachtung zweiter Ordnung permanent, sozusagen, dass man sich selbst dabei beobachtet, wie man beobachtet, man, dass man älter wird.
Ja.
Und das macht es, glaube ich, so, das ist, glaube ich, ein Punkt, warum es das auch so kompliziert macht, weil man natürlich sagen würde, naja, come on, mit 31 bist du halt nicht alt oder mit 29 so. Und irgendwie man jetzt, wenn du auf dem Sessel sitzen willst, das ist jetzt auch noch vielleicht kein Anzeichen für starke Alterungsprozesse. Aber gerade weil das eben auch so ein, also weil es sozusagen zwar die biologische Komponente gibt, aber weil es natürlich, also es heißt dann ja auch mal so schön, das gefühlte Alter, ne? Also wie alt man sich fühlt.
Ja.
Und ich glaube, das macht es halt so schwierig. Und man sieht es ja auch daran, also ne, dass bei Trump, obwohl der ja auch genug wirre Sachen sagt, also jetzt nicht nur politisch, sondern irgendwie auch manchmal Sätze, die irgendwie nicht so richtig, wo die Grammatik oder die Syntax nicht so richtig funktionieren. Aber irgendwie schafft er es ja dann doch irgendwie so einen Eindruck der Virilität zu erzeugen, dass diese Diskussion, die wir jetzt über Biden führen, bei Trump nicht geführt wird, obwohl, wie es ja schon gesagt wurde, der jetzt nur, weiß nicht, 3 oder 4 Jahre jünger ist.
Mhm. Ich finde das ganz spannend, was du erzählt hast mit diesem, dass wir so quasi selbstreflexiv altern, weil ich so dachte, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass jetzt gerade einfach eine Generation in so ein neues Lebensalter übergeht, die extrem online ist und eigentlich auch fast immer schon war, nämlich die Millennials. Und natürlich basteln die sich dann Memes mit, oh ja, der Kater ist mit 30 irgendwie doppelt so schlimm wie mit Anfang 20. Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch so einfach dieses Gefühl da, dass man jetzt nicht mehr diese Generation ist, die Trends macht, die über die im Spiegel geschrieben wird oder in der Zeit auch, dass sie, keine Ahnung, den Arbeitsmarkt kaputt machen und irgendwie neue Trendgetränke wie Matcha Latte oder Latte Macchiato oder sowas erfinden, sondern dass es jetzt halt einfach eine jüngere Generation ist. Gen Z, teilweise irgendwie schon so diese, wie heißt die nächste, Gen Alpha oder so, die jetzt so Teenager sind. Und dass man einfach merkt, so, okay, man gehört nicht mehr zu den Trendsettern. Irgendwie, es dreht sich nicht mehr alles um die eigene Generation, sondern um die Leute, die tatsächlich jünger sind als man selbst. selber, die zur Grundschule gegangen sind, als man angefangen hat zu studieren oder als man angefangen hat zu arbeiten. Und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass man sich vielleicht sogar früher alt fühlt und aber auch irgendwie neu verhandeln muss, was es bedeutet, irgendwie alt zu sein.
Ja, und ich glaube, das deutet auch darauf hin, dass es vielleicht gar nicht so sehr die absoluten, sagen wir mal, Zustände sind des Alters, sondern dass eher immer sozusagen die Differenz ist. Also die Differenz zu anderen, aber auch zu sich selbst. Mein Kollege Johannes Schneider hatte vor kurzem so einen Text bei uns geschrieben über Biden, und da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass sozusagen, dass Biden jetzt irgendwie so ein bisschen tattrig wirkt, ist das eine, aber was es noch so viel krasser macht, ist, wenn man das gegen den jungen Biden gegenschneidet, weil es gibt diese Videos vom jungen Joe Biden, also Ende 20 als Politiker, wo er wirklich so ein Saul Goodman ist, also so, er sieht wirklich so aus und redet so wie der Protagonist in Better Call Saul, also wirklich extrem schneidig und hat so Späße und pariert wahnsinnig gut irgendwie das, was die alten Politiker da irgendwie im Kongress sagen. Und sozusagen in dem Moment, wo man diese Differenz sieht, sozusagen, da wird es dann ganz besonders deutlich. Und ich glaube, das ist ja auch bei dieser Selbstbeobachtung der Fall. Also ich meine, daraus entstehen ja auch diese ganzen Nostalgieeffekte, dass man sozusagen sich selbst abgleicht zum früheren Ich. So. Und ich glaube, weil das auch durch, wie du gesagt hast, durch die Generation, die jetzt mit dem Internet irgendwie aufgewachsen ist, weil das eben durch die Anzahl von Fotos und die Anzahl von Videos und so, weil das heute viel einfacher ist, diesen Abgleich zu machen, glaube ich, beschleunigen sich ja auch diese Nostalgiezyklen wahnsinnig, ne? Also ich meine, das so gewisse Nostalgiewellen gab es immer, ne? Dass es irgendwie ein bestimmtes Jahrzehnt ästhetisch wiederkommt. Aber ich meine, dass wir jetzt sozusagen in dieser Stärke, die das 90er Revival zum Beispiel schon haben, oder Nullerjahre sogar schon, genau. Also das trägt, glaube ich, dazu bei. Also weil wir sozusagen viel, viel öfter diese Differenz abgleichen von uns zu anderen, aber auch von meinem jetzigen Ich zu meinem früheren Ich. Das wiederum führt zu einer gewissen Beschleunigung von Nostalgiezyklen, was dann sozusagen so ein Perfect Storm sozusagen erzeugt, dass irgendwie diese Wahrnehmung von Alter irgendwie, glaube ich, anders funktioniert, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
Ich habe gerade nebenbei, das konntest du nicht sehen, Nils, weil ich ja mit dem Kais in einem Studio sitze. Mir hat vorhin noch ein Kollege noch mal einen Tipp gegeben, mir noch mal die Taz anzuschauen. Den Titel von gestern, glaube ich, Joe Biden topfit bei der NATO-Gründung. Darunter das westliche Bündnis kann beruhigt Geburtstag feiern. Der Gastgeber hat die kompletten 75 Jahre seit Bestehen der NATO bei vollem Bewusstsein erlebt. Das ist natürlich auch echt fies und gemein.
Und das Foto daneben ist ein Foto eines Jungen, der so ein bisschen aussieht wie der Junge auf der Kinderschokoladenpackung.
genau. Aber kann man natürlich dann so seine Späße drüber machen, aber ich würde noch mal gerne euch aber auch fragen, also auch mit dem Generationsvergleich, den ihr aufgemacht habt, es ist doch aber trotzdem so die ganze Zeit, dass Altern weiter besetzt wird eben mit so einer, wie mit so Leistungskategorien. Also bist du noch fit, bist du noch nicht krank, bist du noch nicht irgendwas. Man könnte ja auch sagen, vielleicht ist Joe Biden eben tattrig, verwirrt und alles Mögliche, aber es müsste andere Kategorien geben, an denen, die man auch abhaken kann, wo man sagen könnte, geistig fit, aber vielleicht auch haltungsmäßig fit oder noch imstande, irgendwie moralisch hochwertige Einschätzungen, Aussagen zu treffen oder kurz mal innerhalb von 10 Minuten zu verstehen, wie TikTok funktioniert oder was weiß ich. Also wir sind ja weiter auf dieser Schiene, dass wir uns schon eher das Greisenhafte anschauen und dann den Kopf darüber schütteln und dann halt Witze machen und so weiter. Aber wir haben eigentlich immer noch nichts gefunden, was sonst eigentlich wichtig ist. Und diese jungen Menschen, die sich dann irgendwie über Jahrchen zum vollen Mega verkatert und so, ich kann da immer nur in meinem Alter den Kopf darüber schütteln, weil ich immer denke, also stellt euch vielleicht nicht so an, so ist es halt.
Okay, aber, Boomer.
Ja, genau, okay, Boomer. Ich bin übrigens keine Boomerin, ich möchte es sagen. Und aber wieso geht es quasi in diese Richtung weiter, was man nicht mehr kann oder dass man sich hinsetzen will oder so? Warum ist das Älterwerden nicht anders besetzt?
Ja, weiß ich gar nicht. Also es stimmt natürlich, dass das ist tendenziell, dass das in der Tendenz schon fehlt, aber es gibt natürlich sozusagen diese ganze lange Tradition bis in die Antike zurück, also so Seneca, Cicero, also diese ganzen Weisheitserfahrungsdiskurse, dass das Alter eben auch eine gewisse Form von Gelassenheit, aber auch von emotionaler und kognitiver irgendwie Klugheit mit sich bringt und so weiter. Also ich würde sagen, das ist so ein Strang, den gibt es schon und den versucht Biden ja tatsächlich auch zu mobilisieren, wenn er irgendwie sagt, also ich bin zwar nicht mehr so fit, also er hat ja so einen Videoclip danach auch irgendwie lanciert, nach dieser desaströsen Debatte, wo es ja die Botschaft im Prinzip war, also ja, ich bin nicht mehr der Fitste, aber ich bin moralisch geformt und geschult und das wäre Trump eben nicht. Also ich glaube, das ist schon der Versuch. Also du hast natürlich recht, dass das, dass wir dann ganz oft eben auf das Physische zurückfallen. Aber ich würde zum einen sagen, ich glaube, es gibt nennen wir das mal Weisheitsdiskurs. Und zum anderen würde ich aber sagen, zumindest im Feld der Politik ist es natürlich auch so, und das zeigt ja Beispiel, oder würde ich sagen, dass das zum gewissen Grad auch dieses Einschalten von Clooney zeigt, dass es, glaube ich, in den USA, glaube ich, stärker als in Deutschland auch nochmal ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, dass Politik eben auch Performance ist. Also also Verwaltung wird halt von Beamten gemacht, aber Politik ist halt sozusagen bis zum gewissen Grad auch eine Bühnenkunst. In Deutschland will man das sozusagen aus nachvollziehbaren historischen Gründen, glaube ich, immer nicht so richtig wahrhaben oder sozusagen hat das dann immer so ein bisschen unter Verführungsverdacht, wenn man irgendwie so von politischer Inszenierung redet und so. Aber in den USA und, glaube ich, auch in anderen europäischen Ländern, Italien, Frankreich, glaube ich, gibt es ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass es halt, dass Politik halt Repräsentation ist und zwar eben nicht nur sozusagen abstrakt, sondern auch sehr konkret. Und in dem Moment, wo man das nicht mehr leisten kann, diese Performance ganz physisch, kriegt man natürlich irgendwie auch ein Problem. So, also insofern glaube ich, ist dieser Versuch, den beiden da macht, so ein bisschen an diese Weisheitserfahrungsschiene da anzuknüpfen, das ist nachvollziehbar und vielleicht auch nicht falsch, aber ich glaube, es wird nicht reichen.
Ja, nachvollziehbar finde ich es auch, aber ich glaube auch, dass es nicht reichen wird, vor allem, weil ja dieser Weisheitsdiskurs an ganz vielen Stellen auch gar nicht mehr verfängt. Also ich habe vorhin so ein bisschen ironisch zu Christine gesagt, okay, Boomer, aber an ganz vielen Stellen ist es einfach so, dass Menschen eines gewissen Alters irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig Kontakt zur Lebenswirklichkeit von Menschen in anderen Generationen haben. Also alleine diese Debatte zwischen irgendwie Boomern oder Gen X und Millennials, die als erste Generation mit dem Internet aufgewachsen sind, die irgendwie eine ganz andere Form gefunden haben, wie Kultur weitergetragen wird, wie Humor weitergetragen wird, auch komplett anderer Humor. Und das, also ich finde, diese Weisheit, wie sie die antiken Figuren, die du genannt hast, Nils, propagiert haben oder wofür die stehen, die ist ja sowas Universelles. Und ich finde, diese universelle Weisheit, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und deswegen glaube ich, ist es auch vielleicht gar, also nachvollziehbar, dass Joe Biden sich jetzt darauf zurückzieht, auf die Altersweisheit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das verfängt und dass es vor allem nicht bei Jüngeren verfängt.
Ja, das glaube ich auch. Also, weil es eben auch konterkariert wird durch das Physische. Wobei, also ich glaube, du hast recht, diese universelle Weisheitsidee gibt es nicht mehr. Ich glaube, es gibt schon noch so gewisse Restbestände davon. Also, wenn man sich so gewisse Figuren anguckt, weiß nicht, den Dalai Lama oder irgendwie auch so ein bisschen bis, weiß nicht, Ex-Bundespräsident Gauck oder so, die ja schon irgendwie auch so eine, zumindest gewissen, also nicht, dass ich die jetzt unbedingt auf eine Stufe stellen würde, aber sozusagen, sie haben jetzt, also sozusagen medial funktionieren die schon auch so bis zum gewissen Grad, so über sozusagen, da spricht jemand mit einer großen Lebenserfahrung und so weiter. Und ich glaube, das wird zumindest teilweise auch in jüngeren Generationen irgendwie durchaus rezipiert, aber
Also bei Gauck bin ich mir da tatsächlich gar nicht so sicher. Ich habe eher so das Gefühl, dass er halt von JournalistInnen, die ungefähr im selben Alter sind, in diese Position der Eminenz
das kann natürlich auch
medial
sein.
gepackt wird. Also beim Dalai Lama würde ich dir recht geben, aber bei so Figuren wie Gauck oder so, ja, würde ich glaube ich nicht so mitgehen.
Ja gut, das stimmt, aber ich glaube, was vielleicht sozusagen struktureller noch dazu kommt, ist, dass es ja tatsächlich, also dass du auf der einen Seite recht hast, dass es diese Pluralisierung sozusagen auch von Lebensläufen gibt und dass es dann halt diese Weisheitsidee nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, aber auch festhalten, dass es überhaupt sozusagen eine Lebensphase jetzt gibt und ich glaube, das vorher nochmal nachgeschlagen, Gerontologie heißt das irgendwie das dritte Lebensalter, also dieses Alter von 60 bis 80, also sozusagen, man ist quasi in Rente, also Mitte 60, Ende 60, man ist in Rente, aber sozusagen noch nicht gebrechlich und geht dann noch auf die Seniorenuniversität oder geht ins Mehrgenerationenhaus oder ehrenamtlich oder eben auch auf Kreuzfahrt, keine Ahnung. Aber sozusagen, dass überhaupt es eine Lebensphase gibt, wo eben dann alte Leute oder ältere Leute dann überhaupt, also tatsächlich auch nochmal was Neues machen können, ne? Und vielleicht sogar dann irgendwie versuchen, mit jüngeren Generationen zu connecten. Das ist ja was es, sagen wir mal, jetzt zivilisationsgeschichtlich noch gar nicht so lang gibt. Also das ist sozusagen so ein Effekt wenn man das so nennen will, spätmodernen Wohlstandsgesellschaft. Dass man irgendwie so Kohorten hat, die überhaupt sozusagen noch diese Lebensphase haben, weil jetzt mal ein bisschen zugespitzt gesagt, früher ist man, weiß ich nicht, hatte man Jugend und dann Erwerbsarbeit und dann ist man, weiß nicht, wenn man in eine Zeche gefahren ist oder so, dann ist man so mit Staublunge irgendwie rausgekommen und ist 5 Jahre später gestorben. So. Und das ist ja jetzt, also diese Lebensphase ist halt historisch relativ neu. Und insofern ist es ja eigentlich auch interessant, dann zu beobachten, wie die sich dann auswirkt. Also sozusagen, führt das sozusagen absehbar eher dazu, dass sich Generationen dann irgendwie vielleicht auch wieder annähern? Oder ist es dann eher so, dass dann einfach, ja, weiß ich nicht, so dieses Kreuzfahrt-Rentner-Phänomen einfach noch stärker wird? So,
also naja, oder dieses Joe Biden-Phänomen, dann halt einfach nicht in Rente gehen können, nicht in Rente gehen wollen, weil man halt das Gefühl hat, man ist der Einzige, der es machen kann. Also das ist ja auch
genau, was, genau, total. Aber was ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, was ja zumindest, also in Bezug auf den US-Präsidenten stimmt es natürlich nicht. Also da gibt es eine Menge Leute, die das auch könnten, die ja jetzt ja auch so durchgezählt werden, wer da in Frage käme. Aber sagen wir mal so, auf der zivilgesellschaftlich-kommunalpolitischen Ebene ist das wahrscheinlich teilweise sogar richtig, dass man da irgendwie Leute sitzen hat, irgendwie im Bürgermeisteramt oder im Kreistag oder so, wo es tatsächlich kein anderer macht. Also wo es vielleicht nicht so ist, es gäbe hypothetisch schon bessere vielleicht, aber sozusagen es will dann auch keiner so. Also insofern kommt sozusagen dieser Generation dann ja dann sozusagen auf der kleineren Ebene. Also glaube ich, ist es tatsächlich gar nicht so falsch, dass es manchmal gar nicht so viele andere gibt, die es dann machen.
Ich wollte nochmal auf diesen Weisheitsbegriff ganz kurz zurück, weil das, was ich vorhin meinte, war schon nicht nur dieses, ich bin alt und deswegen gucke ich voller Weisheit auf das Leben, sondern ich meinte eine Kategorie, die da sein müsste, anhand der man prüfen kann, ob jemand die Generation, also eine ältere Generation beispielsweise ist, aber sehr wohl versteht, was mit den ganzen nachfolgenden Generationen ist. Also so, deswegen habe ich dieses blöde Beispiel gemacht, ja, kann man noch TikTok kapieren, obwohl man schon so und so alt ist, aber weil ich dachte, es muss doch noch was anderes geben, als nur diese zurückgelehnte, ich bin jetzt alt und deswegen bin ich weise und habe einen Haufen Erfahrung angehäuft, sondern es muss ja eigentlich auch eine Alterskategorie geben, anhand der man prüfen kann, wie sehr jemand noch quasi im Leben steht oder fähig ist, tatsächlich über seine generationellen Grenzen hinauszuschauen. Ich weiß nicht, ob da Weisheit reicht. Ich glaube, es ist noch was anderes, woran man sehen kann, wie alt oder nicht alt ist denn jemand wirklich?
Ja, glaube ich. Also ich habe das versucht, so ein bisschen mit dem Erfahrungsbegriff noch irgendwie mit abzudecken, weil ich glaube, was es ja auch gibt so, und ich meine, wir kennen das ja, es ist so ein sehr beliebtes journalistisches Format, ist ja, weiß ich nicht, 10, 20, 50 Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte, bevor ich XY oder so. Ne? Und das ist ja jetzt auch so ein, also ich glaube, sowas gibt es ja teilweise auch schon, dass man, also ein bisschen, sagen wir mal so, in wirtschaftliche Strukturen, dass man ja irgendwie Fachkräftemangel und so, dass die Leute irgendwie länger arbeiten sollen, und dass man dann irgendwie jetzt auch so Fachwissen irgendwie weitergereicht kriegt, aber eben auch so ganz, ganz Erfahrungswissen. Und ich glaube sozusagen, in Teilen gibt es das schon, dass es so ein bisschen, dass das sozusagen so eine Rolle ist, so dieses, also wenn man so will, so die ältere Generation so als Lifehack-Spender, wenn man so will. Ne? Also sozusagen das und das habe ich so. Also ich glaube, dass, wenn man jetzt hier den intergenerationellen irgendwie Schulterschluss sucht, glaube ich, wäre das die Rampe, über die man irgendwie gehen kann. Und aber ernsthaft gesprochen, ich glaube schon, dass das irgendwie, dass es danach schon so irgendwie so ein Bedürfnis gibt, also sozusagen, dass man irgendwie diese Form von Wissen, die sich ja dann schon akkumuliert hat, die natürlich auch individuell wahnsinnig unterschiedlich ist, dass man das irgendwie gesellschaftlich produktiv macht in irgendeiner Form, sei es halt durch weiß nicht, so mehr Generationenprojekte oder so. Aber ich glaube, das wird auch sowieso fast zwangsläufig kommen, weil das einfach sozusagen eine Folge des demografischen Wandels ist, glaube ich.
Kannst du noch mal ganz kurz nur zwischendurch, Nils, noch dieses Beispiel erzählen, was wir im Vorgespräch hatten? Welchem Staatschef wurde so eine Goodbye-Lenin-artige Welt vorgespielt, weil er inzwischen dement war und man für ihn noch so tun musste, als sei er immer noch Chefboss?
Das war Salazar, der portugiesische Diktator. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, ja. Das beruht auf so einem Buch von so einem italienischen Journalisten. Aber sozusagen, soweit man das weiß, war es wohl, oder spricht einiges dafür, also der hatte dann irgendwann einen Hirnschlag. Und man hat halt irgendwie gedacht, dass der nicht wieder quasi davon sich nicht erholt und hat dann sozusagen einen Nachfolger bekommen. Und dann hat er sich aber tatsächlich doch wieder einigermaßen erholt und angeblich wollte ihm zumindest das engere Umfeld das dann nicht zumuten und hat ihm dann 2 Jahre noch so Goodbye-Lenin-mäßig quasi erzählt, dass er eigentlich noch so an der Macht wäre, was er wohl angeblich auch tatsächlich geglaubt hat. Also das ist natürlich auch eine Form sozusagen der karitativen Umgang mit Altheit, die dann ja politisch zumindest fragwürdig ist.
Der karitative Umgang mit Diktatoren, wichtiges so. Gesellschaftliches Thema, Nische. So.
Aber was, ich finde die Frage, was machen wir da eigentlich, wie kriegen wir das besser hin, irgendwie ganz gut, und ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, dass diese Menschen einfach rechtzeitig irgendwie Nachfolger in Stellung bringen müssten. Also anders geht's ja nicht.
Oder so einen Führerschein machen müssten. Kann ich doch Präsidentenführerschein.
Führerschein für Staatsoberhaupt.
Ja, genau.
Aber ich würde sagen, es stimmt natürlich, also ich meine, dass wir jetzt diese Situation haben, also so ein bisschen so Late-Soviet-Feelings in den USA, also dass wir da irgendwie zwei sehr, sehr alte Männer haben, von denen man aus sehr unterschiedlichen Gründen und mit sehr unterschiedlichem moralischen Kompass, aber die man irgendwie, wo man bei beiden nicht so richtig weiß, ob das irgendwie so ganz gut geht, das ist natürlich irgendwie auch ein Ausdruck, dass dieses Rekrutierungssystem im amerikanischen Parteiensystem einfach nicht funktioniert oder nicht ausreichend funktioniert. Also, dass man das irgendwie bei der letzten Wahl gemacht hat, um Trump zu schlagen, okay. Aber dass man jetzt sozusagen in dieser ganzen Zeit sozusagen keinen Nachfolger gefunden hat. Also insofern stimmt es natürlich, man müsste da früher irgendwie andere Kandidaten finden. Das wirft dann aber auch, glaube ich, ein schlechtes Licht auf die Funktionalität von Parteiensystemen, wenn das irgendwie offensichtlich nicht anders gelingt. So.
Aber das, was jetzt passiert, wirft natürlich ein ganz extra schlechtes Licht auf dieses ganze Parteiensystem und natürlich auch auf diese dramatische Wahl, weil aller Fokus geht jetzt eben total auf Biden, jetzt auf George Clooney. Ich meine, diese ganzen sich Einmischungen, die sind ja sehr irgendwie toll und gleichzeitig denkt man, ach so, George Clooney sagt was, dann ist es jetzt also wirklich, wirklich dramatisch. Also ich kann nicht parteistrategisch das jetzt bewerten, aber ich dachte, das ist ja, also Trump muss sich sehr ins Fäustchen lachen, dass die sich jetzt so zerlegen und dass Biden so keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen wird. Also selbst wenn sich die Partei entscheiden sollte, dass er es bleiben soll, was wir vorhin schon gesagt haben, wird sie denn noch über eine Treppenstufe stolpern und die Wahl ist gelaufen. So ist es ja, scheint mir das jetzt im Moment.
Total, also ich glaube, ich glaube jetzt auch nach dieser Clooney-Intervention, also meine persönliche, also wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich sagen, das wird er nicht schaffen, also das durchzuhalten, weil ist ja einfach klar, wir sprachen ja vorhin auch schon so über den medialen Kontext, also wie du sagst, es braucht ja nur ein Stolperer, und die Sache ist dann gegessen so. Und ja. so bitter das ist, weil man halt eben nicht über politische Inhalte redet, weil man irgendwie nicht darüber redet, dass irgendwie Trump relativ offen so eine Art Protofaschismus da vorbereitet oder vielleicht nicht mal Proto, sondern richtigen Faschismus, da irgendwie diktatorische irgendwie Anwandlungen hat und irgendwie auch teilweise offen zu Gewalt aufruft. Also das ist ja auch das Schlimme daran, dass man irgendwie am Ende über Bidens Gesundheitszustand redet und nicht darüber. Aber so ist es natürlich in einer gewissen Medienlogik und natürlich kann man das auch verstehen, dass Wählerinnen und Wähler sagen, naja, ich hätte gern irgendwie einen Präsidenten, der irgendwie geistig und körperlich fit ist. Aber das ist ja das eigentliche Drama dabei, dass irgendwie das da so untergeht und man so denkt, ey, guck mal, was Trump da irgendwie vorhat. So, ja. Das ist alles noch krasser, als es sozusagen in seiner ersten Kandidatur war. Also man muss dem ja nur zuhören. Und das ist halt wirklich das Schlimme an dieser ganzen Geschichte.
Und wie altern wir jetzt gut? Ich meine, wir sind jetzt, also ich werde, glaube ich, keine Staatspräsidentin, Kanzlerin oder irgendwas mehr, aber das ist ja auch, ich meine, am Ende, die Frage so, wie lange kann ich denn jetzt noch im Podcast, wie lange kann man das noch, das habt ihr doch bestimmt auch, habt ihr das schon? Ihr seid einfach beide jünger als ich, aber das meinte ich vorhin am Anfang, wir können ja wenigstens noch mal ein bisschen selbstreferenziell enden mit dieser Altersfrage, weil natürlich beschäftigt sie einen selber auch und man versucht rauszufinden ja immer, wie lange passt etwas noch oder wann nicht und wer hat eigentlich gesagt, was wann nicht mehr gut funktioniert, also auch auf kleineren Ebenen als Politik.
Das würde mich vor allem erstmal direkt interessieren, welches Baujahr bist denn du eigentlich, Nils?
86.
Okay, ich bin Paul jünger als du.
Aber nicht viel, ne?
Nee, 3 Jahre.
Niedlich. Na gut, aber sag
also
doch mal.
Ich kann sagen, ich habe, es läuft noch nicht so super gut, aber ich habe mir zumindest vorgenommen, aufzuhören zu rauchen. Und ich rauche wirklich sehr gerne. Ja. Da muss man sagen, das ist tatsächlich so ein auch so ein Alterseffekt. Ich denke, jetzt kommt man an so eine Grenze, da ist irgendwie, es geht nicht mehr. Und ich habe auch irgendwie, hab kein Problem mehr damit, irgendwie auch an einem Samstag mal irgendwie, weiß ich nicht, um 11 ins Bett zu gehen. Das bin ich auch, bin ich mittlerweile fein mit irgendwie so.
Also, vormittags, weil du freitags zu lange gefeiert hast.
Genau, nur natürlich nur dann.
Ja gut, aber das sind ja auch wie hältst du dich in Shape und wie kannst du möglichst lange leben, aber so, was ist so haltungsmäßig, mich interessiert immer noch die Haltungsfrage mehr, wie kann man gut altern und gleichzeitig übrigens, mir ist ein schlimmes Wort noch eingefallen, was, ich weiß nicht, ob es Frauen oder auch Männern wahrscheinlich gleichermaßen vorgeworfen wird, wenn man wiederum zu sehr, also weiß ich nicht, sagt man noch up to date, ihr jungen Hüpfer? Wenn man das bleibt, dann ist es ja so, dann kriegt man dieses Berufsjugendlich-Wort um die Ohren gehauen. Auch scheiße, Entschuldigung, auch schlecht. Also ich finde das wirklich nicht so leicht, also rauszufinden, was geht denn jetzt noch? Darf ich jetzt noch so und so sprechen? Ist es jetzt komisch, wenn ich mich mit Person XY über irgendwas in Social Media unterhalte, weil ich das alles auch die ganze Zeit konsumiere? Müsste ich eigentlich was anderes tun? Passe ich noch in diese Art und Weise zu sprechen und so weiter? Das sind die Haltungsfragen, die finde ich.
Ich finde das vor allem eine total schwierige Frage, wenn es um Klamotten geht, so, weil ich ja jetzt irgendwie mit so Mitte 30 jetzt nicht irgendwie in Anzug und hellblauem Hemd rumlaufen möchte jeden Tag, sondern tatsächlich irgendwie auch so schon noch irgendwie gut angezogen sein möchte. Und die Frage ist halt dann so, ja, okay, was kaufst du dir dann? Weil die ganzen Klamottenläden, wo man sonst seine Klamotten einfach einkauft, die irgendwie so, wo man weiß, so, das liegt einigermaßen im Trend und ist einigermaßen zeitgemäß, die verkaufen halt jetzt irgendwie Baggy-Jeans, die Teenager tragen. Und wenn ich mich da reinwerfe, dann sehe ich halt wirklich aus wie ein Berufsjugendlicher oder wie ich selbst als Teenager, was ich beides irgendwie nicht so toll finde. Und das ist tatsächlich eine Frage, also das treibt mich um. Und dieses, glaube ich, selber herauszufinden, was für ein Erwachsener man sein möchte, das ist so... das ist so die größte Frage. Und ich glaube, da gehört da definitiv dazu, irgendwie zu gucken, also wirklich in so einen Denkprozess reinzugehen von so, was gucke ich mir von nachfolgenden jüngeren Generationen ab? Und kann ich für mich irgendwie adaptieren, weil es interessant ist, TikTok zum Beispiel. Und was lässt man lieber bleiben? Die Baggy Jeans.
Aber ich glaube auch, also wenn du so nach der Haltung fragst, also ich finde das Wort wirklich schwierig, weil es da ja auch so einen Quatsch-Therapie-Diskurs drum gibt, aber wenn man es jetzt doch mal benutzen will, finde ich so, ist Gelassenheit irgendwie schon irgendwie, weiß ich nicht, so eine regulative Idee, glaube ich, mit der man irgendwie arbeiten kann, also dass man sagt, okay, also Gelassenheit auch gegenüber sich selbst, also eine gewisse Form von Selbstironie auch, also ich glaube, das hilft schon viel, wenn man halt irgendwie nicht so... wenn man irgendwie nicht so verhärmt wird und so. Es gibt ja irgendwie so, ich glaube auf Twitter gab es mal irgendwie so einen langen Thread, da hatte jemand so Zeitungsartikel von irgendwie 1500 oder später wahrscheinlich 1700 noch was irgendwie an Beginn gesammelt, wo es quasi immer darum ging, dass die jungen Leute ja nicht mehr, keine Manieren mehr haben und die jungen Leute das und das. So, also das kann man wirklich so quasi von hunderten von Jahren durch jedes Jahrzehnt irgendwie, also es sind immer die gleichen Debatten und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen ausklingt und so nicht sozusagen in diese Reflexe kommt, und sozusagen innerlich irgendwie verhärmt, ich glaube, da ist irgendwie schon viel gewonnen, so, weil dann muss man einerseits, glaube ich, ist das sozusagen so ein gewisser Schutz davor, dass man irgendwie so eine Klischee-Boomer irgendwie, weiß ich nicht, Haltung gewinnt, in der man dann alles besser weiß und andererseits aber auch nicht so ein Berufsjugendlicher wird.
Ja.
Insofern.
Also unter gar keinen Umständen auf die jungen Leute heutzutage schimpfen.
Ja, also klar, das ist auch, es ist auch so habituell haltungsmäßig. Ist einfach uncool.
Aber die dürfen auch nicht auf die alten Leute schimpfen, will ich so sagen. Und außerdem wollte ich jetzt mal fragen, styletechnisch nach der Haltung haben wir jetzt schon die Gelassenheit gefunden und neulich habe ich im Internet so ein Bild gesehen und ich glaube, das ist das Ressort politisches Feuilleton der Zeit und ihr habt alle dunkelblaue oder schwarze Dinge an. Richtig? Also ich meine, ihr wisst schon, wie man sich anzieht. Zum Beispiel im Radio haben wir sowas nicht. Wir sehen immer alle unterschiedlich aus. Deswegen sind wir
aber
auch im Radio
toll, aber da. Das ist auch toll, weil man im Radio nicht gesehen wird. Das ist ja das Geile.
Ja, in der Zeitung ja eigentlich auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann nur sogar so stylmäßig, ihr seht erwachsen aus und gut gekleidet und abgesprochen gekleidet.
Ja, ich kann dazu nur sagen, dass es nicht abgesprochen war, tatsächlich.
Ah, echt?
Es war wirklich, weiß man jetzt ja gar nicht, ob das besser oder schlimmer ist, aber es war auf jeden Fall nicht abgesprochen. Nee, also ich, aber auch persönlich würde ich sagen, mit so gedeckten Tönen kann man nicht.
Da kann man nichts falsch machen. Hauptsache, es ist noch nicht beige und beige machen wir nicht. Nee. Da können wir uns doch wirklich alle einigen. Wann auch immer wir alle alt werden, beige nicht.
Aber beige war auch mal kurzzeitig in diesem so Normcore-Trend. Da waren Leute, die haben dann so beige Hosen getragen und die Poloshirts reingesteckt und so.
Ja, das ist auch... das.
Halt, aber es war schnell wieder vorbei.
Ja, da muss ich aus meiner Generation sagen, das finde ich nicht witzig. So,
Modetipps von Nils Marquardt.
Okay, also jetzt haben wir schon darauf gewettet, dass das mit beiden möglicherweise nichts mehr wird. Was dann passiert, müssen wir demnächst besprechen. Wie wir alt werden, haben wir eigentlich auch jetzt abgeräumt. Da würde ich sagen, gut, es ist ja Donnerstag, wenn dieser Podcast erscheint, dann folgt das Wochenende.
Und du weißt, was das heißt, Freitag ab 1?
Macht jeder seins, richtig? Und dann und Nils geht auch gerne mal am Samstag um 11 schon ins Bett. Aber du, ich, aus meiner Erfahrung kann ich dir nur sagen, das ist alles, mach doch, was du willst. Mach doch schöne Sachen.
Ja. Hashtag Gelassenheit.
Genau, Hashtag auf jeden Fall.
Ich dachte, du sagst jetzt Hashtag YOLO.
Sagt ihr das noch? Nein, oder?
Gut. Nein, ich sag's
nicht. Letztes Jahr war es wieder in der Jugendwort-Nominiertenliste.
Das stimmt. Gut. Nils Marquardt, es war mir eine Freude und dem Kais auch, das sehe ich an seinem Lächeln.
Tatsächlich. Vielen Dank für deine Weisheit und deine Modetipps.
Ja, dafür bin ich da. Nein, herzlichen Dank, war sehr schön.
Dann bis sehr bald und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal wie alt ihr seid, bleibt gelassen. Wir sind's auch.
Genau, wenn ihr Tipps habt, wie man gelassen im Alter bleibt, dann schreibt uns die gerne an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Oh, ja. Vielleicht können wir da noch was lernen.
Sehr gerne. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Da freue ich mich drauf. Ich werde das
guck mal, da könnt ihr noch so ein Listicle draus machen. Ja. 20 Dinge.
Ja, aber das ist eine richtig gute Aktion. Macht es doch mal bitte. Dann veröffentlichen wir das auch. Und wir werden auf jeden Fall uns auch dran halten und hier im Podcast davon berichten, von unseren Erfahrungen dann.
Genau.
Gut, das war's für heute.
Das war's für heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.